Ja, wir nehmen uns heute das vierte und fünfte Kapitel des Jakobusbriefes vor und es wird wieder spannend. Ja, Jakobus mit seiner direkten, praktischen und lebensstilbezogenen Art wird uns wieder herausfordern. Ja, vor allem die Stolzen unter uns. So viel kann ich schon mal verraten. Die kriegen heute eine ordentliche Korrektur. Genau. Wir hatten die ersten Verse vom vierten Kapitel schon letztes Mal, deshalb lese ich ab Vers 5, Jakobusbrief Kapitel 4, ab Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Erstmal bis dahin. Genau, links ist immer der Bibeltext, rechts sind Kommentare und teilweise auch mal andere Übersetzungen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Das ist aus Sprüche 3,34 und ich lese mal die Übersetzung hier nach der Neuen Genfer noch vor, weil es ist so ein bisschen seltsam, wenn da oben steht in Vers 5, Gott wacht über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Die Neue Genfer umschreibt das so. Oder meint ihr, die Schrift sage ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt ist, hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Genau, mal ein bisschen anders übersetzt, und das ist auch ein guter Tipp, wenn man so eine wörtliche Bibel liest und dass man immer noch mal so eine, vielleicht eine neuere Übersetzung dagegen hält, wie die das dann interpretiert haben. Ist natürlich dann mehr Interpretation da drin, als wenn man es wörtlich liest. Aber es geht letzten Endes, geht es hier um den Geist, nicht um den Heiligen Geist, sondern quasi um unser Innenleben, den Geist, den Gott den Menschen eingepflanzt hat. Über den wacht er quasi wie ein Eifersüchtiger. Ja? Ihm ist es nicht egal, was in uns drin vor sich geht. Ja? Wir haben ja auch in vorigen Abenden schon gehabt, dass Gott das Herz ansieht. Ne? Niemand sollen wir beurteilen nach äußerer Gestalt nur. Es geht wirklich darum, was in uns ist, weil das wird letzten Endes aus uns rauskommen. Das, was in uns ist, kommt aus uns raus. Ne? Und die gute Nachricht ist ja, wenn Jesus in uns lebt, dann kommt auch Jesus aus uns raus. Ja, so wie bei der Zahnpastatube, ne? Unter Druck kommt das, was in uns lebt, besonders raus. Ja. Manchmal kommt dann unser Druck auch noch die Überreste unseres alten Menschen raus. Ja. Das können wir auch erleben, wenn wir im Stress sind, funktioniert das manchmal mit unseren Vorsätzen nicht so. Wir fallen in alte Muster zurück, aber es kommt auch Jesus aus uns raus. Genau, hier geht's jetzt schon mal los mit dem Hochmut. Und im Alten Testament, das ist jetzt ein Zitat, im AT, besonders in den Psalmen und Weisheitsschriften, wird Überheblichkeit, Hochmut, Übermut als ebenso widergöttlich wie ethisch verwerflich betrachtet. Der Fromme, der Weise kann sich davon nur distanzieren. Jetzt kommt da auch eine ganze Latte an Sprüchen, wo das drinsteht. Und auch aus dem Buch Sirach, da war wohl hier ein katholischer Kommentar, die nehmen auch Sirach, aber das zählt auch zur antiken Weisheitsliteratur, da ist das auch drin. Der Hochmut steht, Prophetensprüche, genau. Und Sir ist Jesus Sirach, den finden wir in der katholischen Bibel noch mit drin. Der Hochmut steht dem Spott nahe, so lautet gerade Proverbien, also Sprüche 3,34a im Hebräischen, der Spötter spottet er. Auch im NT Neuen Testament gehört der Terminus unter die Laster. Da findet er auch Bibelstellen, dort aber ohne diese Vokabel, Römer, 2. Timotheus und so weiter. Unter anderem zusammen mit Blasphemie, Unsinnigkeit, Hybris, also Überheblichkeit, auch in Prahlerei. Genau. C.S. Lewis hat mal gesagt, der Stolz ist eigentlich die teuflischste Sünde, ja, weil es so typisch war für Satan, dieser Gedanke, ich bin besser als Gott oder ich kann mich über Gott erheben. Ja. Deshalb, es gibt in Pardon, ich bin Christ, ich weiß nicht, wer das Buch hat, ich glaube, es ist das 8. Kapitel, da schreibt C.S. Lewis über den Stolz, also das muss man mal lesen, das ist schon ziemlich gut. Und er sagt auch, dass das Problem beim Stolz natürlich ist, dass er schwer zu erkennen ist. Ja. Weil wenn du stolz bist, denkst du ja relativ hoch von dir und der Gedanke, dass du jetzt unter einer Sünde leidest, liegt nicht unbedingt so nahe. Ja. Findest dich ja selber ganz gut, so ganz klasse. Der Stolz ist schwer bei sich selbst irgendwie auszumachen. Ne? Das ist anders wie so andere Sünden, sexuelle Sünden zum Beispiel, ist ziemlich offensichtlich dann und irgendwelche Süchte oder so, das merkt man dann schneller, aber der Stolz, da vielleicht müssen uns auch die anderen da mal weiterhelfen, beziehungsweise auch die Lebensumstände, wo dann vielleicht deutlich wird, ja, weil wir nicht zum Beispiel auf jemand gehört haben, was besser gewesen wäre, sind wir jetzt in Schwierigkeiten oder so ähnlich. Auf jeden Fall wollen wir Stolz ja ersetzen durch Demut, denn das ist das, was Jesus in uns freisetzt. Ja? Also egal wie stolz wir sind, ja, wenn Jesus in uns lebt, ist da auch seine Demut. Ja? Wir können unseren typisch menschlichen Stolz ersetzen durch seine Demut. Ja? Und da habe ich jetzt mal ein paar Kennzeichen von Demut reingesetzt. Ja. Das erste ist eine realistische Selbsteinschätzung. Der Demütige kann sich selber ganz gut einschätzen. Und dazu zum Beispiel Römer 12, Vers 3. Aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch. Denk nicht höher von dir, als dir zukommt, sondern schätze dich selbst richtig ein. Maßstab dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. Ein Problem bei uns Menschen ist einfach, dass wir manchmal sind wir nicht besonders gut da drin, uns selber richtig einzuschätzen. Wir denken manchmal zu hoch von uns und manchmal denken wir auch zu niedrig von uns. Ja? Und hier kann ja jeder mal kurz für sich selber überlegen, wo habe ich persönlich jetzt eher, auf welcher Seite vom Pferd drohe ich eher zu fallen, zu hoch von mir zu denken oder zu niedrig von mir zu denken? Das kann ja jeder mal überlegen. Ja. Manchmal ist es auch seltsam gemischt. Man denkt, der eine oder andere denkt deshalb zu hoch von sich, weil er eigentlich ein ganz geringes Selbstwertgefühl hat. Ja. Weil er eigentlich ein geringes Selbstbewusstsein hat. Und dann ist der Stolz manchmal so eine Kompensation gegen dieses geringe Selbstbewusstsein. Wenn das extrem wird, nennen wir das Narzissmus. Ja, der Narziss, das war der in der griechischen Mythologie, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat. Ja. Und das ist heute so eine, sag ich mal, Art Modekrankheit geworden. Ja. Also alle möglichen Leute werfen sich gegenseitig Narzissmus vor. Aus psychologischer Sicht ist es ein bisschen komplexer, aber es sind damit Menschen gemeint, die ein überhöhtes Selbstbewusstsein haben und deswegen eine mangelnde realistische Selbsteinschätzung. Ja. Was interessant ist, finde ich, wenn ich dem Jakobus so folge, ist, scheint es so zu sein, dass er jetzt vor allem Menschen vor Augen hat, die ein zu hohes Selbstbewusstsein haben, die sich überschätzen, die stolz sind, die auf andere herabsehen. In unserer Zeit ist oft das Gegenteil das Problem, dass wir ein zu geringes Selbstbewusstsein haben. Was auf jeden Fall gut ist, ist eine realistische Selbsteinschätzung. Schätz dich selbst richtig ein. Das zweite ist Gott an erster Stelle. Wie werden wir demütig, indem wir anerkennen, wer der Herr ist? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Matthäus 22, er zitiert da das Alte Testament, 5. Mose 6, Vers 5. Genau. Gott an erster Stelle. Ist ja logisch. Wenn einer über uns ist, dann können wir ja nicht der Größte sein. Und das ist dann wieder realistisch. Genau. Und das dritte ist Dienst am Nächsten. Das Gebot, das wichtigste Gebot geht ja noch weiter. Vers 39, das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zitat aus 3. Mose 19, Vers 18. Und das kennen wir. Das sind die wichtigsten Gebote. Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Wer das beherzigt, ja, der wird ja automatisch demütig, weil er muss sich ja mit seinem Nächsten dann auch beschäftigen. Ja, dem kann ja gar nicht die anderen egal sein, wenn wir die lieben sollen. Ne? Dann können die uns eigentlich nicht egal sein. Und so Gedanken wie, ach, die ja, wie drücke ich das jetzt höflich aus, die tangieren mich alle nicht, die ziehen alle an mir vorbei, das kann dann eigentlich gar nicht aufkommen. In Matthäus 23 sagt Jesus ganz klar, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Genau. Es ist also auch der Dienst am Nächsten, der uns so ein bisschen auf dem Teppich hält, ja, dass wir nicht zu hoch von uns denken. Es ist die praktische Nächstenliebe, das, was dem Jakobus ja so wichtig ist, dass das aus uns rauskommt, der uns da auch vor Hochmut bewahrt. Ich gehe bei dem Thema jetzt ein bisschen in die Tiefe. Ja, manche Verse müssen wir heute aus Zeitgründen einfach mal ein bisschen schneller durchgehen oder können wir uns dann nicht so mit beschäftigen. Aber das finde ich einen wichtigen Punkt. Das habe ich hier noch einen kleinen Demutscheck angehängt. Ist meine Demut echt oder nur versteckter Hochmut? Ich gebe es zu, das ist jetzt ein wenig herausfordernd. Aber ich glaube, das ist, also sag mal so, wir religiösen Leute, wir haben da manchmal ein Problem. Ja. Demut kann eine versteckte Art von Hochmut sein, wenn sie nicht authentisch ist und nur als Fassade dient, um die eigene Selbstgerechtigkeit oder Überlegenheit zu betonen. Nach dem Motto, ha, ich bin viel demütiger als du. Na. Hier sind einige Wege, wie Demut eine Form von Hochmut sein kann. Erstens falsche Bescheidenheit. Manche Menschen können Demut vortäuschen, indem sie sich selbst herabsetzen oder ihre eigenen Leistungen herunterspielen, um sich als bescheidener oder demütiger darzustellen. Doch wenn dies aus einer inneren Überzeugung der eigenen Überlegenheit heraus geschieht, dann ist es letztlich eine Form von Hochmut. Ja, es kann also eine Demut im frommen Gewande daherkommen, die eigentlich ein Hochmut ist. Also wir reden hier über eine Buße, die ziemlich tief geht. Wenn man sowas erkennt, ja, dann kann auch viel passieren. Ja. Ja, wie kann ich da? Ja, ich kann mir ja gleich mal überlegen. Ich gehe mal weiter durch. Selbstgerechtigkeit. Manche Menschen können sich demütig zeigen, indem sie sich als moralisch überlegen oder als besonders tugendhaft darstellen. Doch wenn dies dazu dient, sich selbst zu erhöhen und andere herabzusetzen, ist es eine versteckte Form von Hochmut. Gibt es eine Geschichte, die Jesus erzählt, die genau dazu passt? Wem fällt sie ein? Der reiche Jüngling. Ja, es gibt nur eine, da ist es noch eindeutiger. Das Opfer. Die da beten, genau. Wie betet der eine? Ja, genau. Danke, dass ich nicht so bin wie der da. Ja, genau. Danke, dass ich nicht so bin wie der da. Genau. Das ist hiermit gemeint, ja. Der fühlt sich also moralisch überlegen und er denkt, er wäre jetzt der Fromme, der näher bei Gott ist. Und Jesus sagt ganz klar, wessen Gebet wird wohl erhört, das so nimmt anderen. Weil der war demütig, der sagt einfach nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Ja, der hat's kapiert, ja. Der braucht Gott. Der andere braucht Gott schon nicht mehr. Der ist schon weit oben, ne? Angelangt in seiner Sicht. Genau. Und durch solche, wenn du fragst, wie erkennt man denn sowas? Durch so eine Geschichte, ne? Dass man vielleicht auch mal aufs eigene Gebet schaut und guckt, was bete ich da eigentlich? Ja. Ja, habe ich vielleicht so Gebete, die eigentlich ein bisschen stolz sind? Drittens, Mangel an Ehrlichkeit. Eine Person könnte vorgeben, demütig zu sein, indem sie ihre Fehler oder Schwächen betont. Aber in Wirklichkeit kann dies dazu dienen, Sympathie oder Anerkennung zu erlangen, was letztlich eine Form von Hochmut ist. Also, ja, so kann passieren, ne? Also, wenn ich mich besonders schwach darstelle oder über meine Fehler rede, damit ich Mitleid, Anerkennung oder Ähnliches bekomme, ja. Letzten Endes geht es mir aber darum, dass ich gut angesehen bin. Oh. Und viertens Manipulation. Manche Menschen könnten Demut als Mittel zur Manipulation einsetzen, um andere zu beeinflussen oder ihre eigenen Ziele zu erreichen. Dies kann eine subtile Form von Hochmut sein, die darauf abzielt, Kontrolle über andere auszuüben. Wahre Demut ist jedoch das Gegenteil von Hochmut. Sie beinhaltet die Anerkennung der eigenen Begrenztheit, die Wertschätzung anderer und die Bereitschaft, von ihnen zu lernen. Wahre Demut zeigt sich in einem bescheidenen und ehrlichen Umgang mit anderen Menschen und in einem authentischen Bemühen, anderen zu dienen und ihr Wohlergehen über das eigene zu stellen. Also, letzten Endes ist es Aufgabe des Heiligen Geistes, in so unseren Motiven auch zu wirken. Und ich kann eigentlich nur als Tipp geben, lade da doch den Heiligen Geist auch ein, zu zeigen, ob da noch sowas eine Rolle spielt. Ne? Mache ich manch eine fromme Aktion, nur um gesehen zu werden? Oder vielleicht nicht nur um gesehen zu werden. Würde ich es auch machen, wenn mich keiner dabei beobachtet? Wenn niemand das merkt, ja. Wenn ich was in die Kollekte werfe, freue ich mich dann, wenn ich mal einen Schein da zücke, dass meine Nachbarn das dann sehen oder so. Versteht ihr? So, oder ist mir das, oder überweise ich es und niemand kriegt es mit. Also es sind so Sachen, ne? Ich denke, dass diese harschen Worte von Jakobus doch auch dazu dienen können, dass unsere Motive weiter gereinigt werden. Und wir können das alles mit Gott besprechen. So, dann kommt aber noch in Vers 11. Manchmal verstehe ich die Logik vom Jakobus nicht so ganz, aber jetzt kommt ein anderes Thema. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Richter und Gesetzgeber, der selig machen und verdammen kann. Wer bist du, dass du deinen Nächsten verurteilst? Es geht immer noch gegen die Stolzen oder gegen den Stolz, sagen wir mal so. Und ein Stolzer hat natürlich auch die Tendenz, andere Menschen zu verurteilen oder auch schlecht über sie zu reden. Und das, was hier so bei Luther so umschrieben ist, urteilt nicht, verleumdet nicht, bedeutet eigentlich, redet nicht schlecht übereinander. Wer schlecht über den anderen redet, ihm mit Vorurteilen begegnet, ihn in Schubladen steckt, verdammt und so weiter, der zeigt, dass das Gesetz "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" anscheinend nicht für ihn gilt. Ja, das kann man jetzt sich mal überlegen. Also wer so Tendenzen hat, der sagt ja im Prinzip, das Gesetz, das gilt ja nicht für mich. Und das wäre wieder eine sehr stolze Sache. Weil Gott sagt eindeutig, was wir uns mit unserem Nächsten machen sollen. Ihn lieben. Und nicht ihn verurteilen, in Schubladen stecken und sonst was noch hinter seinem Rücken machen. Und so ein Stolz im Extrem hat auch immer die Idee, dass gewisse Regeln eher für die anderen sind, nicht für einen selber. Das geht dann schon so ein bisschen Richtung Narzissmus. Wenn man sich selber so als Ausnahmegestalt sieht, für die so normale Regeln gar nicht gelten, ja, normale Gesetze. Also das kann man auch schön bei manchen Politikern beobachten, die offensichtlich nicht unbedingt das Bedürfnis haben, sich an bestimmte Dinge zu halten, sondern so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, weil sie sind ja da drüber. Ne? Das gilt ja für normale Leute, aber wenn du eine Ausnahmegestalt bist, ne, dann kannst du dir deine Regeln selber machen. Und sowas ist halt dann schon stolz und schon geht schon auch ins Krankhafte hinein. Ne? Also da muss man schon echt aufpassen. So, jetzt geht es ein bisschen Richtung Lebensplanung, würde ich sagen. Ja? Stolze und gegen demütige Planung. Jetzt wird er wieder... Er ist ja weiter sehr kritisch, ab Vers 13. Luther nennt das Warnung vor Selbstsicherheit. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. In Jakobus 4, 13 bis 16 spricht er über die Planung und das Verhalten in Bezug auf die Zukunft, sowohl aus stolzer als auch als demütiger Perspektive. Ja. Und ich habe mich persönlich oft gefragt, ob die Art und Weise, wie wir manchmal planen, nicht in dem Stil ist, wie es der Jakobus eigentlich kritisiert. Wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen in 3 Jahren das und das erreichen oder in 5 Jahren das und das erreichen. Ich glaube, das ist an sich ja nicht verkehrt. Ein zielorientiertes Leben ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber hier ist so ein bisschen das Problem, dass diese Leute, die der Jakobus jetzt vor Augen hat, anscheinend ihre Pläne ohne Gott machen. Ja, Gott spielt anscheinend keine Rolle in ihren Plänen. Sie planen einfach was und reden da großmundig davon, was sie für eine tolle Vision und was für einen tollen Plan sie haben. Und der Jakobus erinnert sie daran, ihr seid doch nur so ein Rauch. Ne? Ihr seid nur so ein Wölkchen, hat eine Übersetzung übersetzt. Ne? Eben sieht man es und dann ist es schon wieder verschwunden. So ist euer Leben, ja, aus Gottes Sicht, ja, der das große Ganze sehen kann. So ein kleines menschliches Leben, eine kleine Zeit und dann seid ihr verschwunden. Und er stellt dem etwas entgegen, er sagt, ihr sollt lieber so sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Das würde dann zumindest mal erstmal von den Worten her schon mal berücksichtigen, dass da noch einen Gott gibt, der vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, wie die Dinge laufen. Deshalb ein paar Kennzeichen einer demütigen Lebensplanung. Das erste ist die Anerkennung der Begrenztheit. Demütige Menschen erkennen ihre Begrenztheit und Abhängigkeit von Gott an. Sie wissen, dass ihre Zukunft letzten Endes in Gottes Händen liegt. Zweitens, Unterordnung unter Gottes Willen. Demütige Menschen planen unter Berücksichtigung von Gottes Willen und seiner Führung. Sie sind bereit, ihre Pläne flexibel anzupassen, um Gottes Willen Vorrang zu geben. Es kommt ja manchmal doch anders wie geplant, ja. Und es gibt manchmal die Tendenz, dass wir unbedingt an unserem Plan festhalten wollen. Und auch das kann schon wieder ein Stolz sein, dass wir nicht erkennen, Moment, hier muss ich mich jetzt anpassen. Zum Beispiel als Paulus nach Asien wollte, da hat dann der Heilige Geist ihm den Weg versperrt sozusagen, heißt es an einer Stelle. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, irgendein Umstand oder ob er eine Vision hatte oder so. Auf jeden Fall ging es nicht nach Asien, ne, wie geplant. Und das ist so eine Situation, wo dann der Paulus auch seine Pläne angepasst hat, ja, um der Spur des Heiligen Geistes zu folgen. Weil der Heilige Geist kann natürlich in der Planungsphase auch reden, ja, und kann dir die Zukunft zeigen. Aber dennoch ist es mit dem Planen ja so, dass du jetzt auch nie genau weißt, was du dir da so ausmalst als kleiner Mensch, was wir uns manchmal so ausdenken, wie das zu laufen hätte. Ob es wirklich überhaupt so läuft, ja, das wissen wir ja nicht. Wir können ja nicht in die Zukunft und dann gucken, wird es überhaupt funktionieren, was ich hier plane. Ne? Sondern es muss eigentlich immer, bei jedem Plan muss eine gewisse Flexibilität drin sein. Und die ist manchmal sehr gut. Wenn man auf Gedeih und Verderb immer seine Pläne durchzieht, ja, dann wäre das Evangelium wahrscheinlich nicht nach Europa gekommen, wenn der Paulus dann nicht auf den Heiligen Geist gehört hätte und einen anderen Weg genommen hätte. Also, und manches wäre vielleicht besser gelaufen, wenn wir etwas weicher, etwas flexibler wären in unserer Planung und da drin auf Gott hören. Das haben wir jeden Sonntag, wir haben ja immer einen schönen Gottesdienstplan. Und wenn wir Livestream haben, haben wir sogar noch Zeitangaben ganz genau und so, von der Corona-Zeit noch und so. Das gibt es immer einen schönen Plan. Ja? Und den ziehen wir auch durch, ja, weil wir wollen ja hier eine gewisse Ordnung haben. Und ja, das ist gar nicht schlecht. Aber dennoch, wenn man jetzt merkt als Gottesdienstleiter, oh, hier passiert gerade was, hier kommt irgendein Thema auf oder irgendein Eindruck war sehr stark oder irgendwas, dann müssen wir da reingehen. Ne? Dann müssen wir von unserem Plan abweichen und dann jetzt mal da reingehen, was der Heilige Geist gerade so macht. Weil der Heilige Geist wirkt ja auch spontan hier, Windstärke. Ne? Beim Segeln, da weißt du das auch, da hast du normal die Wettervoraussage, dann weißt du schon, der Wind kommt von da und da. Ja, und auf einmal wird er doch irgendwie anders oder stärker als geplant oder so. Man steckt halt nicht völlig drin. Man muss flexibel sein. Und das geht, wenn man so mit dem Heiligen Geist fließen lernt. Das sagen auch manche so. Ne? Lernen mit dem Geist zu fließen. Der Geist ist ja auch wie ein Wind, wo man nicht genau weiß, wo kommt er her, wo geht er hin. Oder wie ein Wasser, so ein bisschen unkontrollierbar auch. Und wir müssen weich genug sein, da so mitzugehen. Und nicht zu hart in unseren Plänen. Drittens, Bescheidenheit bei der Zukunftsbetrachtung. Demütige Menschen betrachten die Zukunft mit Bescheidenheit und erkennen an, dass das Leben unsicher ist und nur Gott die Zukunft kennt. Viertens, Betonung der Gottesbeziehung. Sie betonen die Bedeutung ihrer Beziehung zu Gott und sehen ihre Lebensplanung im Kontext seiner Liebe, Gnade und Führung. Ich halte das schon für echt wichtigen Punkt, weil ich weiß nicht, wie euer Leben so verlaufen ist, aber mir ist so einiges anders gelaufen als mal gedacht, sage ich mal, als was ich mir so ausgemalt habe. Auch wo ich dachte, das ist vom Herrn. Und dann weiß man letzten Endes nicht, ja, war ich jetzt einfach nicht gehorsam und bin deswegen in eine ganz andere Richtung gekommen? Oder war das jetzt Führung? Und ich habe irgendwann erkannt, die Dinge doch vielleicht besser als Führung zu betrachten, als ein Scheitern meiner Pläne. Ja? Weil selbst wenn die unter Gebet geboren waren, ich glaube, dazu ist das Leben einfach zu dynamisch und auch zu unberechenbar. Und wir als kleine Menschen können nicht alles sehen. Wir müssen auch situativ aus der Beziehung heraus zu Gott irgendwie die Dinge anpacken können. Der N.T. Wright hat das mal so zusammengefasst. Lernt, jeden Tag als Geschenk Gottes zu nehmen und in diesem Lichte notwendige Planungen vorzunehmen. Das ist bis heute in das christliche Verständnis eingegangen, dass so viele Menschen sagen, so Gott will oder so der Herr will. Damit machen sie klar, dass sie in ihren Vorschlägen für die Zukunft sorgfältig darauf achten, dass sie sich nicht der Souveränität Gottes bemächtigen. Manchmal wird dies sogar mit der lateinischen Abkürzung DV auf den Punkt gebracht. Deo volente, wenn Gott will. Auch das kann natürlich zu einem bloßen Slogan verkommen, der gedankenlos dahingesagt wird, ohne dass man es wirklich so meint. Doch er dient zumindest als Zeichen, dass diese konkrete Lektion von Jakobus, leider im Unterschied zu manchen anderen, in den Kreislauf des christlichen Verständnisses aufgenommen worden ist. Deo volente. Ich kannte das gar nicht. Also ich kannte nur mal meinen Vorgänger, Pastor Olaf, der hat immer gesagt, ja, wir machen das immer nach Jakobus 5,16. Ne? Ja, das ist alles, wir machen das nach Jakobus 5,16. Oder was, 5,16 stimmt überhaupt? Ne? Ne, 5, wo sind hier 16? Ah, ne, 5, 5, 15. Ja, nach Jakobus 5,15, das war immer so sein Spruch. Ne? Und am Anfang habe ich gedacht, was steht überhaupt in Jakobus 5,15? Also war eben dies so der Herr will, ne? Wenn Gott will. Und dann habe ich spaßhalber mal ein paar Bildchen unter dem Stichwort gefunden. Links das so ein Album von einem Rapper. Ne? Dann haben wir ein Tattoo, wo sich das einer als Tattoo hat machen lassen und noch eine Münze, Deo Volente. Also es scheint immer noch zu leben. Mir war es bisher unbekannt. DV abgekürzt. Ja, vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das ab und zu mal wiederentdeckt. So Gott will. Ist aber auch ein bisschen was anderes wie das Inshallah. Also ich habe es auch bei Wikipedia gefunden und da haben sie geschrieben, das wäre so das christliche Äquivalent zum Inshallah. Ja? Aber das ist nicht so ganz richtig. Inshallah ist vielmehr ein viel stärkerer Schicksalsglaube, also was die Muslime sagen, so Gott will. Das ist eher, der Gott der Bibel ist da persönlicher. Ne? Also das ist, der macht es mehr mit uns. Ne? Und wenn wir das sagen, sollten wir es nicht so als Spruch einfach nur von uns geben, sondern eher vielleicht in Gebet umwandeln oder eher damit auch uns zur eigenen Demut ermutigen. Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Das ist aber ein Vers. Ha? Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Und es ist jetzt ganz interessant, wie unterschiedlich der gehört wird, je nachdem, was für ein Gewissen, wie das eigene Gewissen funktioniert. Ja. Ich weiß von Leuten, die haben den so gehört, und das fällt mir ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, wenn ich eine Aufgabe habe, ich bringe die zum Beispiel nicht zu Ende, ja, dann kriege ich quasi ein schlechtes Gewissen, weil dann ist es wie Sünde. Ja. Ich habe es immer so gehört, wenn ich nicht bestimmte Dinge vernachlässige, um andere wichtige Dinge zu tun, die ich auch tun könnte, aber ich tue sie nicht, weil ich mich verzettle in irgendwelchen unwichtigen Dingen, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen. Na? Weil dann ist für mich Sünde. Also wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, irgendwas Gutes zu tun und ich mache es nicht, weil ich sage, ich habe schon, muss aber schon das und ich muss schon das und das und ich verzettel mich in diesen Dingen und die eine Chance verpasse ich, so habe ich den immer gelesen. Ja. Versteht ihr den Unterschied? Also wenn man ein sehr gewissenhafter Typ ist, der also gar nicht, der meint, ich muss erstmal meine Aufgaben, die ich habe, zu Ende bringen, dann kriegt der, ne, also nach dem Motto, ich habe heute nur Fernsehen geguckt, ich habe nicht meine Aufgaben erledigt, kriegt er deswegen schlechtes Gewissen. Und jemand wie ich, der nicht so gewissenhaft ist, kriegt ein schlechtes Gewissen, weil ich die Dinge nicht tue, die ich vielleicht tun könnte, weil ich andere Dinge tue. Kommt ihr mit? Genau. Ja. Genau. Weiß nicht, ob ihr da mitkommt, aber ist mir mal aufgefallen, ne, als ich mich mit jemand unterhalten habe über diesen Vers. Genau. Eigentlich ist er auch nicht dazu da, dass wir alle ein schlechtes Gewissen kriegen, warum auch immer, sondern es geht ja auch hier wieder den Zusammenhang betrachten. Es geht um eine Mahnung gegen den Stolz, ja. Und erinnern wir uns an die ohne Gott gemachten Pläne, die dann vielleicht genau das bewirken, dass eigentlich hätte jemand die Pläne mit Gott gemacht, würde jetzt was Gutes tun. Aber dadurch, dass er seine Pläne ohne Gott gemacht hat, tut er nichts Gutes. Und dann ist es quasi wie Sünde, dass er diesen Plänen Gottes nicht folgt. Ich glaube, das ist eher hiermit gemeint. Trotzdem möchte ich euch den N.T. Wright vorlesen, weil ich fand es sehr interessant, was der dazu schreibt. Danach können wir da uns darüber austauschen. Dieser abschließende Vers hat in sensiblen Seelen manchmal eine andauernd qualvolle Gewissenserforschung hervorgerufen. Bin ich abtrünnig oder ungehorsam? Kann ich sicher sein, dass ich getan habe, was ich tun sollte? Die beste Antwort darauf lautet, wenn Sie diesbezüglich beunruhigt sind, und offen gestanden würde ich mir wünschen, etwas mehr Christen würden sich einer solchen Gewissensforschung unterziehen, stehen die Chancen gut, dass sie ganz gut unterwegs sind. Sich darüber zu sehr zu beunruhigen, könnte selbst dazu führen, dass sie sich in den Mittelpunkt des Bildes stellen und alle Aufmerksamkeit auf mich und den Zustand meines Herzens und Denkens lenken, anstatt auf Gott und den Nächsten. Natürlich leiden einige Leute an pathologischer oder paranoider Gewissensforschung. Das verlangt nach sehr sorgfältiger seelsorgerlicher Hilfe. Doch für die meisten von uns gilt, wenn wir unsere eigene innere Beunruhigung wieder ins rechte Licht rücken wollen, gibt es nichts Besseres, als jemand anderem in seinen Problemen zu helfen. Das fand ich schön. Ja. Also nach dem Motto, bevor du jetzt über die ganzen Dinge, die du nicht getan hast und eigentlich tun solltest und jetzt ist es Sünde, bevor du da zu viel drüber nachgrübelst, tu einfach was, ja, und hilf deinem Nächsten. Dann kommst du wieder aus dieser Gedankenspirale raus. Wie findet ihr denn diesen Vers? Was macht er denn mit eurem Gewissen? Also es geht wirklich darum, du weißt nun, etwas Gutes zu tun, also du weißt um irgendein gutes Werk, was du tun konntest, tust es aber nicht, und dann ist es Sünde. Ah, okay, ja, spannend. Ja. Ja, so kann man es natürlich sehen, ne? Also wenn es da ein gutes Werk sehr offensichtlich vor Augen wäre, wie dem Mann auf der Straße, der da niedergeschlagen wurde, zu helfen, und man tut es dann nicht, ne? Genau, dass das einem dann Sünde ist, genau. Ich habe es interessanterweise immer eher so verstanden, wenn ich bestimmte Dinge, wo ich weiß, genau, da könnte ich was verändern zum Guten, wenn ich die nicht anpacke und es macht auch sonst keiner, dann ist es mir Sünde, ne? Aber das ist vielleicht so ein typischer Christoph-Denke dann. Ja, genau, das ist so, genau. Dann würden andere vielleicht denken, naja gut, dann wird es schon irgendjemand, irgendwie wird es schon werden oder so. Genau, ja. Okay. So, jetzt habe ich mich selbst verblättert. Wo bin ich? Ah ja, genau. Seite 18. Ja, 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 ja. Wenn einer nicht delegieren kann. Ja. Ja, ja. Es riecht auch schon wieder so ein bisschen nach Stolz, ne? Wenn man denkt, oh, ich muss alles selber machen, weil die anderen, die können das ja alle nicht so gut. Ja, ja. Die Highway zum Burnout, genau. Mhm. Ja, ja. Geh direkt in den Burnout. Genau. Ja, ja. Ja, ja, das haben wir alles schon durch, genau. Ja. Okay. Jetzt geht es nochmal richtig gegen die Reichen. Ja, ja. Gegen die stolzen Reichen, Kapitel 5. Ab Vers 1. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den habt ihr ihnen vorenthalten. Der Schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaot. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst in euren Herzen, gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Rums. Ja, könnte man denken, ach du meine Güte, ist der Jakobus ein Kommunist oder was ist jetzt los? Ne? Ja, also er rechnet richtig mit den Reichen ab. Und die Kernkritik ist, ja, ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Ja. Es ist Endzeit, ja. Der Herr kommt bald wieder und ihr sammelt euch hier irgendwas Unwichtiges an in diesem Leben, was sowieso vergänglich ist. Ja. Das ist die Kritik. Aber man muss sagen, er steht da voll in der Linie von Jesus. Das kann man ja anders nicht sagen. Matthäus 6, Vers 19. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Hier sehen wir sehr schön die Parallele zwischen Jakobus und seinem älteren Bruder Jesus, ja, dass er ihn teilweise fast wörtlich zitiert. Es klingt ein bisschen anders. Er muss ja auch immer sehen, wie der Matthäus hier das zum Beispiel geschrieben hat, ja. Also die waren ja 3 Jahre mit Jesus unterwegs und es ist sehr viel passiert. Jesus hat es mal so ausgedrückt. Vielleicht hat es Jesus auch mal so ausgedrückt, wie es der Jakobus hier direkt wiedergibt. Vielleicht hat er es auch umschrieben, das ist schwer nachzuvollziehen. Aber die Ähnlichkeit des Inhaltes ist doch offensichtlich. N.T. Wright schreibt, und etwas vom Unangemessensten, das man in diesem neuen Zeitalter machen kann, konnte, war Reichtümer anhäufen. Gott stellt jetzt alles auf den Kopf. Er erhöht die Armen und Demütigen, er erniedrigt die Mächtigen und Reichen und trotzdem versucht ihr selber reicher zu werden. Ihr riskiert Kopf und Kragen und zwar stärker, als ihr euch das vorstellen könnt. Das ist die Botschaft hier. Ja. Es gibt ja auch die Geschichte vom reichen Kornbauern, die geht in genau dieselbe Richtung, ne, hat einer eine super Ernte, packt sich seine Scheunen voll und sagt dann, Seele, jetzt hast du endlich Ruhe, ja. Jetzt habe ich genug für alle Zeiten. Ne. Und dann stirbt er und die Frage ist, ja, was passiert jetzt mit dem ganzen Korn? Na, also er wird als Dummkopf dargestellt, weil er nicht weit genug gedacht hat. Ja. Nur angehäuft, angehäuft, angehäuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer mal wieder Menschen kennengelernt, wo ich dachte, wozu haben die das alles angehäuft? Für wen? Für was? Ja. Also ich habe reiche Leute kennengelernt, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Ja. Könnte ich jetzt Geschichten erzählen? Der eine hatte ein sehr großes Haus und das war nur eins von seinen Häusern, wo er dann drin gewohnt hat. Und hat auch sein Leben lang gearbeitet und hat so viel gearbeitet, als seine Frau dann gestorben ist. Der hat ja nur gearbeitet, der wusste noch nicht mal, wie man eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine bedient. Ne? Der wusste gar nichts. Ne? Dann lebte der dann in seiner Küche, seinem Schlafzimmer, immer dieselben Klamotten an, so einen Jogginganzug. Ne? Er musste dann eine Verwandte kommen, um für ihn zu waschen, weil er zu geizig war, sich irgendjemand anzustellen. Lebte in 2 kleinen Zimmern von diesem riesigen Haus, der Rest total ausgekühlt und verstaubt. Ja? Und hat er da so gehaust mit seinem Hund. Ja, ja, und da habe ich so gedacht, wo, für wen hast du dieses Riesen? Also er, meiner Meinung nach lebt er total arm, ne? Aber er hatte echt viel Geld, ja. Und das habe ich mehrfach beobachtet, sowas, ja. Das finde ich sowas von skurril und das ist so ein bisschen für mich diese Geschichte. Wir sammeln uns Schätze auf Erden, aber wofür, für wen? Für was? Ja? Das ist die große Frage. Ist ja nicht schlimm, wenn jemand reich ist. Ja? Ist ja sogar ganz gut, finde ich. Also, weil kann er viel Gutes tun mit seinen ganzen Sachen und seinem Geld und seinen Möglichkeiten. Ja? Kann, also, ich gönne auch jedem seinen Erfolg. Ne? Aber die Frage ist immer, für wen? Und für was? Ja, was meinst du? Genau, das hat schon der Prediger im Alten Testament. Ne? Wenn einer Geld hat, kann es nicht genießen. Ja? Der ist ja ärmer dran, wie einer, der wenig Geld hat, aber kann wenigstens das, was er hat, genießen. Das ist die Logik, die ist schon im Alten Testament. Genau, genau. Ja. Also deshalb ist es skurril und irrational, was manche Leute damit anstellen. Und es gibt eine Macht, die dahinter steckt, die nennt Jesus den Mammon. Ja? Der Mammon verleitet Leute dazu, wirklich irrational mit materiellen Dingen umzugehen. Und es spielt keine Rolle, ob da einer reich oder arm ist. Wer dem Mammon verfallen ist, der macht einfach Dinge, die machen keinen Sinn. Ja? Nur um reicher zu werden. Ja? Und das ist so ein bisschen die Kritik, die hier sehr stark ist. Zeigt auch ein bisschen, was in den Gemeinden los gewesen sein muss. Wir haben das in den vorherigen Kapiteln ja auch schon gesehen. Stolze Reiche, die dann, wenn ein Armer reinkommt, sagen, ach, setz dich doch hier zu meinen Füßen oder bleib doch da hinten in der Ecke, da ist noch ein Platz auf der Heizung. Ne? Aber nicht hier vorne, hier sitzen nur die großen Sponsoren. Ne? So. Ja, und das geht gar nicht, ne, in der Gemeinde. Das passt so dermaßen überhaupt nicht zur Gemeinde Jesu. Das kann man irgendwo machen, aber nicht bei uns. Ja. Aber ist die Frage, wie ernst nehmen wir denn diese Warnung? Weil wir sind natürlich Menschen in der westlichen Welt, die im globalen Vergleich immer noch relativ begütert sind und die Chance haben, Dinge aufzuhäufen. Ja. Obwohl Jesus gesagt hat, niemand lebt davon, dass er eine Menge Dinge aufhäuft. Wir haben natürlich die Chance und manch einer leidet darunter, dass er so viel Zeug hat, weil es muss ja alles gelagert werden, verwaltet werden, gepflegt werden, repariert werden. Ja, der ganze Alltag geht dabei drauf. Ne? Also das habe ich auch gesehen. Reiche, die ganzen Tag damit beschäftigt sind, ihren Reichtum zu verwalten. Die haben noch nicht mehr was gearbeitet, die mussten ja auch nichts mehr arbeiten, aber die waren dann, dann müssen sie das ja alles verwalten, ja. Da muss alles gepflegt werden. Und dann wurde gejammert, das war noch das Beste, ne? Über das, dass das alles so viel Arbeit macht. Ach, ne? Ja, Dagobert Duck, genau. Ja, ja, der badet da immer in seinem Geld da. Ja, ja, genau. Das ist dieser verrückte Mammon, der halt diese Welt prägt, ne? Und wenn man sich dann mit den Hintergründen beschäftigt und sieht, wie viel Ungerechtigkeit da teilweise hinter diesen Geldmachmaschinen steckt, wie Menschen ausgebeutet werden und Zwangsarbeit. Es ist schon krass. Ne? Aber so tickt die Welt. Ja? Man will oben sein, indem man viel hat. Das ist ein ganz alter Hut. Ja? Und im Moment ist ja so Minimalismus in. Ne? Also Leute denken sich, meine Güte, habe ich viel Zeug. Ich muss das mal alles loswerden. Ich will nur noch die Sachen, die wirklich schön sind und die mich auch irgendwie glücklich machen. Und alles andere kommt weg. Und deshalb, ja, wie heißt der Laden? Stilbruch, ne? Freut sich. Da kann man das dann alles kaufen. Und dann habe ich so einen Podcast gehört über Minimalismus und da sagte er, so ein Konsumforscher, der sich also historisch auch mit dem Konsum der Menschen einfach lange auseinandergesetzt hat, sagt, ja, das sind immer so Trends und danach wird wieder konsumiert. Ne? Also das sind immer so, das gibt es in der Geschichte immer mal wieder, dass so Trends man könnte ja denken, das ist so ein Problem unserer Zeit, aber das war im Prinzip schon immer so. Er sagt, die Menschen wollen immer schöne Dinge haben, ne? Und es geht noch nicht mal so sehr darum, die zu besitzen, sondern eher darum, sie sich leisten zu können. Das gibt so ein Gefühl, ja, ich kann das, ne? Das gibt einem so ein tolles Gefühl. Genau, das ist der Mammon. Ja. Habt ihr dazu noch was zu sagen? Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Ja, es ist eine geistliche Macht, ne? Genau, genau. Also es betet niemand aktiv den Mammon an, das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass sich einer mit einem Mammon-T-Shirt oder so rumläuft. Aber es ist dann de facto mit dem, was sich die Menschen beschäftigen. Also wenn du mal so Mammon-Leute erlebst, sag ich's, und wo sie so den ganzen Tag drüber nachdenken, wo sie den ganzen Tag drüber reden, ist nämlich, wie man das alles verwaltet und wie man noch mehr machen kann. Und ich will jetzt gar nicht über die Superreichen schimpfen oder so, das ist ja auch so ein Phänomen, dass die immer reicher werden, und man kann sich schon wirklich fragen, was ist los und warum. Ja, und dann gibt es wieder Gegenbewegungen, und die sind dann auch nicht viel besser. Also es ist wirklich ein Riesenthema für die Menschheit, und deshalb adressiert der Jakobus das auch, denke ich, so krass, weil er einfach nicht will, dass diese weltliche Denke und diese weltlichen Abhängigkeiten in der Gemeinde eine Rolle spielen. Weil wir sind raus aus dem System. Ne? Ja, wir sind da rausgeholt. Das ist eine Riesenchance. Ja? Wir gehören ja nicht mehr zu diesem System, sage ich mal, zu diesem Götzen. Und Jesus sagt ja ganz klar, du kannst entweder Gott dienen oder dem Mammon. Ja? Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dienst du Jesus und nicht mehr dem Mammon. Und alte Mammon-Verhaltensmuster können wir nach und nach ablegen. Da brauchen wir auch nicht erschrecken, dann können wir Großzügigkeit lernen und sowas und alte Geize und so Sachen ablegen. Können wir vernünftig planen lernen, können wir jetzt auch eine vernünftige Altersvorsorge zum Beispiel machen, warum denn nicht? Ja, wenn die vernünftig ist, wenn die dazu dient, dass wir dann vernünftig leben können. Aber es gibt eben auch Menschen, ich habe jetzt von einem gehört, der hat immer gesagt, man muss ja fürs Alter vorsorgen. Das hat er aber mit Anfang 80 auch noch immer noch gesagt und immer noch gemacht, ja. Und dann irgendwann haben seine Verwandten ihn gefragt, sag mal, für welches Alter sorgst du eigentlich vor? Wann willst du denn anfangen, das auszugeben, ne? Gut. Die Erben freuen sich, aber es schreibt ja auch schon der Prediger, ne? Da häuft einer eine Menge Geld auf, dann vererbt das und die verprassen alles und ja, gut. Kann auch passieren. Also man muss sich das schon gut überlegen, wie man mit dem umgeht, was Gott einem anvertraut hat. Der N.T. Wright hat noch eine interessante Beobachtung gemacht in Vers 6. Das möchte ich noch mit euch teilen, weil es ist ja schon die Frage, wen spricht denn der Jakobus da eigentlich direkt an, wenn es heißt, ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Und der N.T. Wright, also so ein berühmter Theologe, der versteht das so, das ist gar nicht so unrealistisch, dass sich das auf Jesus bezieht. Ne, dass da also Leute sitzen in der Jerusalemer Gemeinde, wo ja der Jakobus wahrscheinlich so eine Art Bischof war, die noch mit am Tod Jesu beteiligt waren, die mitgerufen haben, kreuzige ihn. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, sind ja so viele Menschen auf einen Schlag zum Glauben gekommen, 3000 an Pfingsten, und täglich kamen zur Gemeinde hinzu. Und natürlich waren da auch Leute dabei, die in der Masse gestanden haben und gesagt, kreuzige ihn. Und es wird auch berichtet von Pharisäern und Schriftgelehrten, die zum Glauben gekommen sind. Ja. Und es kann durchaus sein, dass in der Jerusalemer Gemeinde immer noch diese Leute saßen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, ne, die vielleicht sogar mit intrigiert haben, ja, die sich mit haben reißen lassen. Und als es dann hieß, wen wollt ihr haben, Barabbas oder Jesus, ne, die dann eben gesagt haben, wir wollen Jesus ans Kreuz und so. Also das war ja eine große Verschwörung sozusagen, die da beteiligt war. Und Massen, die mobilisiert worden sind. Und natürlich, das kann durchaus sein, dass da Menschen waren, die noch vor einigen Jahren gerufen haben, kreuzige ihn. Ja. Und das ist schon krass, finde ich. Ja. Aber Paulus war ja selber so einer zum Beispiel. Ne? Also der hat nicht mitgerufen, kreuzige ihn, der hat Christen verfolgt. Und es scheint mir so zu sein, wenn das stimmt und sich das auf Jesus bezieht, dass die Gemeinde vielleicht in so einem Stadium war, weil erst haben sie Jesus ans Kreuz gerufen, dann haben sie vielleicht gecheckt, oh Mann, der ist von den Toten auferstanden. Das heißt, wir haben was ganz Schreckliches gemacht. Wir sind total auf dem Holzweg. Und als Petrus dann predigte, fragten sie, und was sollen wir jetzt tun? Ja, und Petrus sagt dann, bekehrt euch, lasst euch taufen, tut Buße. und dass sie das auch gemacht haben. Und dass jetzt einige, ja vielleicht Jahrzehnte später, diese Leute da immer noch saßen, Christen geworden waren, aber vielleicht noch diese alten Verhaltensmuster der Pharisäer noch nicht ganz abgelegt haben. Und die Pharisäer, und das wissen wir aus den Evangelien, die hatten definitiv ein Problem mit dem Mammon. Ja. Die kritisiert Jesus ja sehr stark. Er weist darauf hin, dass sie sich aus der Tempelkasse bereichern. Ja. Also das war ein bisschen mafiös, was die Pharisäer und Schriftgelehrten da so getrieben haben. Genau, aber dann wurde Lohn vorenthalten. Das war damals sehr schlimm, weil es den Lohn immer am selben Tag gab und weil die Zinsen hoch waren. Das heißt, wenn du sagst, na, komm nächste Woche wieder, hol deinen Lohn ab, konntest du natürlich gleich die Zinsen noch weiter einstreichen. Und es war eine Unsitte und der Arbeiter hatte währenddessen nichts zu essen. Also es ist ja noch in vielen Ländern so, es gibt Leute, die, wenn sie halt tagsüber Arbeit finden, dieser Tagelöhner-Modus, ne, dann haben sie abends was zu essen. Wenn sie keine gefunden haben, gibt es halt nichts. Also es wirklich, ich habe mir das erzählen lassen, gibt Länder, da ist sowas noch sehr gängig. Ja. Leute, die kaufen dann auch immer nur so kleine Tütchen mit dem, was sie fürs Abendessen brauchen. Ne? Nicht eine Flasche Öl, sondern so ein Tütchen mit Öl fürs Abendessen. Das reicht für das Tagelöhner. Das meint er hier. Ne? Die Arbeiter, die das Land abgeernt haben. Und die schreien dann, Ungerechtigkeit. Ja. Wenn das so wäre, dann würde es auch erklären, warum der Jakobus so scharfe Worte findet, ja, und warum diese Leute, die sagen, ja, wir sind Christen, aber ihre Mammon-Art noch nicht abgelegt haben, warum sie so scharfe Worte brauchen. Ja. Und dann wird auch klar, warum er sagt, zeig mir deine Werke. Ja. Was ist das für ein Glaube, wenn er keine Werke hat? Dann wird diese Kritik ein bisschen klarer. Also fand ich eine ganz interessante Idee. Genau, ich lese ihn nochmal. Plötzlich merken wir, wer die Reichen eigentlich sind und fast sicher, wo und wann Jakobus diesen Brief schreibt. Die Reichen sind die Jerusalemer Elite, die Sadduzäer und die Hauptpriester, die in ihren schönen Häusern wohnen und fett werden durch die Einnahmen der Pilgerreisen und Opfer von treuen Juden, doch deren Haltung gegenüber Gott und seinem Gesetz rein pragmatisch ist. Dass sie tun, was im Tempel zu tun ist, dass sie die Liturgie halten und die Feste auf erwartete Weise durchzuführen. All dies ist nur ihre Art und Weise, an der Macht zu bleiben. Genau, das ist ja das, was Jesus kritisiert hatte. Mahnung zur Geduld. Oh ja, braucht ihr auch, weil es sind schon 8 Uhr und kommen noch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht. Weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Genau. Jakobus erwartet, wie alle anderen neutestamentlichen Christen, ja, das Kommen des Herrn. Und aus dieser Erwartung, dass Jesus wiederkommt, leitet sich ganz viel ab. Und so sagt er zum Beispiel hier erstmal, lern doch mal was vom Bauer, ja, der hat auch Geduld, weil es waren ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte vergangen. Der Bauer, der streut ja nicht seine Samen aus und dann sagt er, so, jetzt wächst doch endlich, ne? Wann geht denn das los hier? Sondern der weiß, das dauert, ja, es muss regnen, ja, und dann kommt das schon. Das hat er gelernt, das war der Geduld. Seid auch ihr geduldig, ne, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Aber eben nicht so, dass man jetzt sagt, okay, in 3 Tagen ist er da oder so, man weiß es nicht, aber so haben sie jetzt inzwischen auch gelernt, nach dem paar Jahrzehnten, so ist es nicht, aber es ist trotzdem nahe. Ist ja logisch, wenn man nicht weiß, wann einer kommt, ist er, man muss aber damit, aber man weiß, er kommt, muss man eigentlich immer damit rechnen, dass er kommt. Ja. Also wenn du einen eingeladen hast, der sagt, ja, ich komme heute Abend dann vorbei, dann denkst du, 7 Uhr ist noch nicht da, 8 Uhr ist noch nicht da, 9 Uhr ist nicht da, ne? 10 Uhr, da kommt erst um 10 Uhr. Du weißt es einfach nicht, wann er kommt, aber du weißt, er kommt. Das heißt, die ganze Zeit hörst du keine Musik, weil du die Klingel nicht verpassen willst. Ne? Genau. So ungefähr ist das. Interessant, Vers 9, seufzt nicht wiedereinander, das bedeutet, ärgert euch nicht übereinander, klagt nicht übereinander. Der Richter steht vor der Tür. Hier ist auch hier, der wiederkommende Christus wird so einiges erledigen, was wir meinen, erledigen zu müssen. Zum Beispiel uns über andere aufzuregen, ne? Oder sowas. Oder sich über bestimmte Dinge zu ärgern. Wenn man fokussiert ist, dann hat man gar keine Zeit, sich über bestimmte Dinge zu ärgern. Und wir sollten fokussiert sein auf das Wiederkommen Jesu. Da müssen wir uns nicht ständig aufregen, wenn irgendwas hier nicht läuft oder irgendeiner nicht so ist, wie wir es gern hätten. Ja. Das ist seine Logik. Ne? Und dann sagt er, der Hiob, guck doch mal den Hiob an. Und zwar habt ihr gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr den Hiob schon mal gelesen habt und ob ihr dann irgendwann mittendrin aufgehört habt, weil ihr denkt, oh Mann, das ist mir echt zu anstrengend. Ja, ja, weil er geht ja seitenweise nur schlechte Ratschläge bekommt, der arme Mann. Ja, und man muss sich das dann alles durchlesen. Aber man muss den Hiob schon bis zum Ende lesen, ja, der so durch so viel Leid geht, ja, und so schlechten Rat bekommt und selbst total am Leben verzweifelt, mit gutem Grund. Und am Ende geht ja die Geschichte gut aus. Ja. Und es ist interessant, dass dass hier auf die Geduld Hiobs angespielt wird, weil wenn man mal genau den Hiob liest, dem ging zwischendrin aber auch schwer die Geduld aus. Also dann schimpft er gegen seine Freunde, dann schimpft er gegen Gott, dann schimpft er gegen alles. Ihm ging es ja auch sauschlecht. Das heißt, interessant, was der Jakobus hier als Geduld auch sieht. Mehr die Langstrecke, ne? Nicht jede Phase. Und ich denke, das ist bei uns auch so. Natürlich verlieren wir auch mal die Geduld, aber es ist die Frage, auf die lange Strecke, halten wir da durch? Haben wir Geduld? Halten wir es durch? Dulden wir es? Ja, das ist die Frage hier. So, warum sollen wir nicht schwören? Ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Das hat Jesus auch gesagt. Das ist wieder ganz ähnlich. Und da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Es schwören ja auch Leute vor Gericht, da Meineid und so. Sollen wir das jetzt nicht machen? Wir müssen ja vielleicht sogar, ich musste einmal, weil ich meinen Führerschein, glaube ich, verloren hatte, musste ich in Meineid schwören, so nach dem Motto, ich habe den auch wirklich verloren, weil es gibt wohl auch Leute, die verlieren den an einer Tour, weil sie ihn irgendwie verkaufen, ne, und beantragen einen neuen. Und genau, so musste ich auch mal in Meineid schwören. Aber ich glaube, was hier gemeint ist, ein Eid, nur ein Eid. Ach so, danke für die Korrektur. Ja, nur ein Eid, okay, gut. Kein Meineid, alles klar, danke, ja. Nochmal eine Nummer härter, ja. Alles klar, ein Eid musste ich schwören, ja, genau. Ja, danke für die Korrektur, genau. Richtig, ein Eid, ja. Trotzdem habe ich geschworen. Also, was ist damit denn gemeint? Ist eigentlich ganz logisch. Die Nachfolge Jesus soll der Weg zu einer echten menschlichen Existenz sein. Ein echtes menschliches Leben sollte zu klarer, direkter, ehrlicher Redeweise führen. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Eide oder ähnliche Ausschmückungen dem hinzuzufügen, was wir sagen, wirkt sich dahingehend aus, dass sozusagen die Münze an Wert verliert. Es sieht dann so aus, als sei eine schlichte Aussage nicht genug. Das einzige Mal, dass die Bibel uns erzählt, dass jemand zu schwören und zu fluchen anfing, war, als Petrus darauf bestand, dass er Jesus nicht kannte, ja, bei der Kreuzigung. Das sollte uns zu denken geben. Also das finde ich eigentlich ganz logisch. Wenn man immer schwören muss, dass einem geglaubt wird, ne, und einem sonst nicht geglaubt wird, dann ist natürlich auch echt schräg. Also wenn ich ständig beteuern muss, ich schwöre es bei meiner Großmutter und sonst wem irgendwie, da, ich schwöre es, dann geht ihm ja voraus, du kaufst mir nicht ab, was ich sage. Also muss ich jetzt extra nochmal schwören. Und das ist hier gemeint und das war wahrscheinlich auch damals so Sitte, ne? Wie ich kenne das so noch von Jugendlichen, die immer, ich schwöre es. Ne? Ja, die Frage ist hier, stimmt es oder stimmt es nicht, was du sagst? Ne? Ist dein Ja ein Ja? Ja, stehst du auch dazu? Ist dein Nein ein Nein? Stehst du auch dazu? Wenn das so ist, wissen alle, okay, wenn der mir jetzt was sagt, dann ist es so. Ja? Der hat jetzt nicht nur mir was gesagt, weil ich es anders hören wollte oder so, weil der redet mir nicht so, dass, ne? Es gibt ja so Leute, die erzählen dem einen das und dem anderen das. Es geht zwar gar nicht zusammen, aber der ist glücklich und der ist glücklich. Die Wahrheit ist relativ egal. Also wir sollten schon die Wahrheit sagen, ein Ja ist ein Ja, ein Nein ein Nein, dann braucht man auch nicht schwören. Dann glaubt man uns auch so. Das ist die Logik. Reich Gottes, ne? Schon cool. So. Jetzt kommt noch das Gebet für die Kranken. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das Gebet des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ja, der Text ist ja hier in der Gemeinde bekannt, wenn man schon länger dabei ist. Ne? Heilungsgottesdienst, Gebet für Kranke, völlig normal. Man kann auch mal die Ältesten rufen. Es ist immer ganz interessant. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich? Ab wann ist es so schlimm, dass man die Ältesten ruft? Und ab wann geht man zum Heilungsgottesdienst oder wann geht man nach dem Gottesdienst zum Gebet? Es ist ja schon mal toll, dass wir so viele Möglichkeiten haben und dass hier Gebet für Kranke ganz normal ist. Auch in Hauskreisen, überall wird für Kranke gebetet. Hier wird aber gesagt, der ruft zu sich die Ältesten der Gemeinde. Na? Warum sagt das der Jakobus? Warum sagt er nicht, der rufe einfach einen Bruder und eine Schwester oder jemand vom Heilungs- und Segnungsteam oder jemand mit der Gabe der Heilung? Wie ist das genau? Sollen jetzt nur die Ältesten für alle Kranken beten oder sollen alle für alle Kranken beten oder nur die, die das Charisma haben? Gibt es ja auch das Charisma der Heilung. Nun, in Markus 16 heißt es über die Christen, denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, mit neuen Zungen reden, das Sprachengebet, werden Schlangen aufheben. Das hat der Paulus zum Beispiel einmal gemacht in der Apostelgeschichte, unabsichtlich. Und wenn sie etwas Todbringendes oder Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Da beschreibt es alle Christen in Matthäus 10. Wenn alle Jünger, die große Truppe damit beauftragt, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. In Vers 16 hier in Jakobus heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Also es scheinen nicht nur die Ältesten zu sein. Und in der Regel sagt man so, dass natürlich die Ältesten haben vielleicht da nochmal einen besonderen Auftrag. Und das kann man ja auch machen. Ne? Deshalb gehen wir manchmal ins Krankenhaus oder so und beten da auch für die Menschen mit Ölsalbung. Aber eigentlich steckt dieser Auftrag im gesamten Volk Gottes. Und es kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich nicht in diese Gemeinde des Jakobus reisen kann. Aber wir haben ja schon gesehen, für was die Leute da alles kritisiert werden. Ja? Und man kann natürlich auf die Idee kommen, okay, da ist einfach noch sehr viel Unreife in der Gemeinde. Und wenn ich jetzt krank bin, vielleicht sollte ich lieber besser die Ältesten rufen. In dem Zusammenhang, ja? Weil die wissen wenigstens, wie es geht. Und nehmen dann vielleicht auch kein Geld dafür oder so. Genau, die anderen da kann man sich vielleicht noch nicht so sicher sein. Die müssen vielleicht noch ein bisschen wachsen. Könnte sein, ich weiß es nicht. Ja. So wie der Jakobus klingt, hat er ja viele Leute in seiner Gemeinde, die noch viel Ermahnung brauchen. Ja. Ja. Genau, ja. Der Kranke soll die Ältesten rufen, genau. Kann man hier auch machen, denke ich mal, ne? Also, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu sehr aus dem Fenster, also, aber Nils, können wir würden es doch bringen, oder? Wir würden es bringen, genau. Ja, genau. Ist eher so manchmal so ein Terminfindungsproblem in der Praxis. Aber, ja, was meinst du? Genau, dann kriegt er die letzte Ölung. Genau, die letzte bezieht sich, glaube ich, tatsächlich auf die Stelle. Ja. 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 Genau. Genau. Genau, genau. Also das Öl ist ein altes Zeichen eigentlich für die. Also gut, Öl hat viele Funktionen, wie heutzutage auch. Ne? Wir haben auch verschiedenste Öle für verschiedene Sachen. Aber es gab dieses Salböl, was eigentlich zur Einsetzung von Ämtern da war, vor allem von Königen. David kriegte dann so eine ganze Flasche über den Kopf gegossen, ne, als er gesalbt wurde. Und Jesus wurde von der Frau, so hat er das interpretiert, die ihr teures Parfüm da geopfert hat, wurde für seine Beerdigung quasi vorbereitet. Also es ist ein symbolischer Akt gewesen. Öl steht auch für den Heiligen Geist zum Beispiel, gerade bei der Ausrüstung von Priestern, Propheten und Königen. Da gab es eben die Ölsalbung. Und wenn wir heute jemanden mit Öl salben, das kann man ja machen, manchmal machen wir so ein kleines Kreuz aus Öl auf die Stirn oder so. Ja? Also wir schütten in der Regel keine ganze Flasche über den Kopf, das ist ja nicht hier Altes Testament, ja. auch zu teuer, genau. Dann ist es auch ein Zeichen einfach, dass der Geist Gottes mit einem ist. Und wir machen es einfach auch so ganz erschließt es sich mir auch manchmal nicht, warum. Aber weil es hier so steht, machen wir es auch. Genau. Und es ist ja auch, ehrlich gesagt, schön, wenn du ein gut riechendes Öl hast, ne? wenn es nicht zu alt ist. Und vielleicht noch, ich hatte mal so Myrrheöl, aber das war auch aus Israel, das war richtig klasse. Da roch der ganze Raum wie so ein Tannenwald danach, ne? Das war richtig stark. Und also es ist ja auch ein bisschen, also Öl ist nie verkehrt, denke ich, bei einem Kranken. Es hebt auch ein bisschen einfach, wenn es gut riecht und so, den Geist, ne? Genau. Und bleibt dann auch so ein bisschen, ist doch schön. Interessant hier auch das Bekenntnis der Sünden in Verbindung mit der Krankensalbung. Ja, bekennt einander eure Sünden. Also das war auch vielleicht ganz, ganz normal und ist ja interessanterweise auch sehr ganzheitlich, weil manche Krankheiten kommen auch aus irgendwelchen inneren Konflikten, die wir haben, die wir wegen unseren Sünden haben, ne? Also weil wir was getan haben, da ist Schuld in uns oder so. Und das heißt, es kann sich ja tatsächlich auch körperlich sehr positiv auswirken, wenn wir unsere Sünden und unsere Schuld und so bekennen und wieder die Vergebung empfangen. Das geht hier irgendwie einher. Ne? Also es geht schon um körperliche Krankheiten, aber man sollte auch die Sünden bekennen. Und ich denke, genauso wie wir das Krankengebet wiederentdeckt und gelernt haben, können wir das mit dem Sündenbekennen vielleicht auch noch ein bisschen entdecken, dass es einfach ein bisschen normaler wird. Ja, da braucht es einen vertrauten Rahmen, aber bekennt voreinander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ja, als letzter Punkt kommt jetzt noch was Interessantes. Die Verantwortung für die Irrenden hat das der Luther genannt, nur die Überschriftensetzer. Also nicht die Irren, sondern die Irrenden. Ja, ja. Vers 19. Liebe Brüder, wenn jemand von euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Ich habe nochmal die bisschen neuere Übersetzung, weil das war mir ein bisschen zu irre mit dem Luther. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt. Also bekehrt, sagte der Luther. Es geht darum, jemand wieder zurückzuholen in den richtigen Weg. Soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Das ist eine schöne Ermutigung für einen ganz tollen Dienst, ja. Menschen zurückzuholen von einer Verirrung. Ja. Und es gibt viele Verirrungen. Jakobus sagte doch am Anfang, wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Ja. Es gibt viele Verirrungen und es steht total in Zusammenhang mit anderen biblischen Aussagen, die ich jetzt nochmal ganz schnell durchgehe, um ein bisschen auch zu zeigen, wie man das machen kann. Lukas 15, ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die das nicht nötig haben, umzukehren. Galater 6, Brüdern und Schwestern, wenn jemand von euch an einem Fehltritt erwischt wird, dann sollt ihr, die ihr vom Geist bestimmt seid, ihn behutsam zurechtweisen. Dabei ist jeder auf sich selbst zu achten, damit er nicht ebenfalls in Versuchung gerät. Also hier klingt das an mit dem, wie wir es machen, in Sanftmut, heißt die klassische Übersetzung. Also eine Zurechtweisung, nicht so ja, mit der Bibel erschlagen oder was auch immer, ja, oder hinter jeder Verirrung steckt ja auch eine Not. Ja. Und das muss man schon sehen. Hier geht es darum, mit diesem Sanftmut, mit dieser behutsamen Zurechtweisung, das Ziel ist immer, den anderen zu gewinnen. Und nicht ihn zu vertreiben, ne? Sondern ihn zu gewinnen. Aber es braucht vielleicht auch mal einen Bruder und eine Schwester, der kommt und sagt, sag mal, was machst denn du da eigentlich? Ja, das ist doch nicht gut oder das schadet auch dir oder anderen. Oder du hast dich verstrickt in irgendwas. Wollen wir nicht irgendwie, also irgendein Angebot machen? Dabei ist jeder auf sich selbst zu achten, damit er nicht ebenfalls in Versuchung gerät. Also wenn jetzt einer selber ein Drogenproblem mal hatte und will seinen Bruder aus der Drogenhöhle holen, in die er wieder zurückgefallen ist, vielleicht keine so gute Idee, dahin zu gehen, wenn man noch selbst da noch nicht ganz stabil ist, sage ich mal. Also da, dass man auch selbst darauf achtet, wo geht man da hin? Oder wenn man jemand zurechtbringen möchte, der immer über andere lästert und man gerät dann in so eine Lästerrunde rein und hat selbst da eine Schwäche, dann sollte man das vielleicht lieber nicht machen. Aber andererseits, wenn es nicht der Fall ist, macht der Jakobus ja Mut, du kannst eine Seele retten, ja? Du kannst jemanden wieder zurück auf den richtigen Weg bringen. 2. Timotheus 3, mit Sanftmut soll er die Widersacher zurechtweisen, vielleicht gibt Gott ihnen die Gnade, zur Einsicht zu kommen und die Wahrheit zu erkennen, und sie kehren zur Besinnung und entziehen sich dem Netz des Teufels, der sie gefangen hält und nach seinem Willen zwingt. Und Jesus hat so ein bisschen auch gesagt, wie es läuft in Matthäus 18, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Ja, dann kommt nochmal eine Eskalation. Wenn nicht, dann nimm noch zwei Zeugen mit und so weiter. Aber erstmal geh du doch hin, ja, und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hat Gott mich schon gebraucht, andere auf den richtigen Weg zurückzuführen? Da könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr da schon was erlebt habt. Oder wie könnte Gott mich gebrauchen? Wie mache ich das in Liebe und Sanftmut, wenn ich da was mitbekomme, wie jemand sich in irgendwas verstrickt? Wir hatten das Thema auch jetzt auf dem Gemeindeleitungswochenende. Wir haben uns auch echt Gedanken gemacht, wie machen wir das? Ne? Und ist klar, dass die Gemeindeleitung da eine entscheidende Rolle spielen kann, aber wir blicken ja gar nicht alles durch. Ja? Wir kriegen ja gar nicht alles mit. Und das wäre auch viel zu viel. Die Gemeinde muss lernen, in dieser Liebe auch sich gegenseitig so ein bisschen ja, zurückzubringen auf den richtigen Weg. Ja, Es geht nicht um Verurteilung, das haben wir gehört, es geht nicht um Verdammung, es geht nicht um Leute in Schubladen zu stecken, es geht nicht darum, sich als was Besseres zu fühlen, wenn ich dann zu diesem Sünder einkehre und ihm den rechten Weg weise, sondern es geht darum, Menschen, die sich verirrt haben, ja, wie ein Schaf, was in den Graben geplumpst ist oder was irgendwie den Weg zurück nicht weiß, wieder zu holen und in Liebe und Sanftmut zurückzuführen. Wie könnte Gott mich da gebrauchen? Da sind wir auch unterschiedlich gestrickt und da ist bestimmt auch nicht jeder zu jedem berufen. Aber was sind so Leute, wo ich mir vorstellen könnte, da könnte ich mal mir Mut fassen und mal was ansprechen. Menschen, die sich in irgendwas Sündiges verstrickt haben. Der eine kann ganz liebevoll nachfragen, der andere kann mal ganz direkt was ansprechen. Je nachdem, da brauchen wir diese Nächstenliebe, diese Führung des Geistes auch, wer ist da für wen geeignet. Vielleicht gibt es Leute, die traut sich keiner anzusprechen. Vielleicht bist du genau der Richtige, weil du da nicht so Hemmungen hast. Ja. Genau. Vielleicht bist du auch genau der Falsche. Ja. Je nachdem, um wen es geht, ja, und um was für ein Anliegen. Das ist nicht leicht, dieser Dienst. Welche Hindernisse gibt es in mir, diesen Dienst zu tun? Vielleicht sind mir die alle egal, ne? Das wäre dann Lieblosigkeit. Können wir auch überwinden, weil ja, Jesus lebt in uns. Ne? Vielleicht traue ich mich nicht, das wären dann Ängste. Können wir auch überwinden. Ja? Was wäre so ein, was hindert mich da eigentlich? Weil wir leiden doch mit, wenn wir merken, da kommt jemand nicht mehr. Und dann hört man irgendwie, ach, der hat das und das. Ne? Und oh je, ne? Und man hofft dann, irgendein anderer kümmert sich vielleicht. Ne? Aber vielleicht ist es auch nicht der Fall. Ne? Und vielleicht ist es auch besser, zwei oder drei gehen hin als gar keiner. Nicht so leicht, aber interessanterweise schließt der Jakobus seinen Brief mit dem. Ja, das ist total traurig. Passiert aber, ne? Also, so, aber wenn Beziehungen da sind, dann funktioniert es normalerweise auch eigentlich ganz gut, weil man vermisst ja den Mensch, man fragt sich, wo ist denn eigentlich der und der abgeblieben? Und hoffentlich meldet sich mal einer bei ihm und fragt, wie es geht oder so. Und aber das ist wirklich was, da muss irgendwie die ganze Gemeinde so ein bisschen aktiv sein, weil untergehen kann gerade auch in unserer Gemeindegröße immer mal jemand. Ne? Ob über Hirten. Ja, 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 genau, ja klar, wenn einer jetzt sich entfernt hat von der Gemeinde, sage ich mal, dann passiert es natürlich oft, dass er sich auch komplett vom Glauben irgendwann, weil er einfach nichts mehr lebt, ja, weil nichts interagiert, vom Glauben entfernt. Und dann ist sein ewiges Leben auch im Spiel. Und es kann natürlich auch sein, wenn du jetzt jemand nachgehst, der auch gefährliche Sachen macht, ne? Da versuchst, dann kann es sein, dass das auch eine Art Lebensrettung ist, weil es heißt ja auch, wird bedecken die Menge der Sünden. Ne? Also man weiß jetzt nicht, was der vor Augen hat, der Jakobus, aber es gibt ja ganz. Es gibt ja auch Leute, die haben Suchtprobleme und nun fallen da wieder zurück und dann schämen sie sich und kommen nicht in die Gemeinde oder so. Und dann mal einer sagt, hey, ist doch egal, ja, dann komm doch trotzdem, du brauchst auch mal was anderes und du kannst da jederzeit umkehren und Hilfe bekommen. Also so diese Dinge, ja. Ja. Glauben trotzdem, ja, gibt's. Aber irgendwie muss ja der Glaube, der muss ja irgendwie, das ist ja auch das Anliegen von Jakobus, er muss ja leben, ne? Vielleicht macht es dann jemand so im Privaten oder mit Familie oder wie auch immer, aber letzten Endes ist alleine ist auf die Dauer gerade schwierig, ne? Also kann auch mal ein paar Jahre distanziert sein von Gemeinde, aber wenn man es leben will, braucht man ja die anderen. Sonst ist man ja totale Einzelkämpfer so, ne? Das. Ja, das ist ein Riesen. Wir sind ja auch in so einer, sage ich mal, sehr individualistischen Gesellschaft. Jeder kann machen, was er will. Dann sind wir noch eine Freikirche, Mitgliedschaft freiwillig, ja. Jeder kann jederzeit gehen. so das, und wir wollen ja auch keine Sekte sein, die dann den Leuten so in dem Sinn hinterher rennt, so mit Kontrolle und wo bist du und ja, so wollen wir auch nicht, ja. Das wäre nicht gut. Aber trotzdem ist es natürlich so, unser Glaube ist nicht darauf angelegt, alleine gelebt zu werden. Ne? Der ganze Leibgedanke, wie wir einander ergänzen, wie der Geist wirkt, durch die Gnadengaben der anderen und so. Also alleine, also aus meiner Erfahrung geht das nicht so lange gut. Das geht vielleicht eine Zeit lang, läuft das noch so, aber irgendwann, weil einfach nichts mehr, es wird nicht aktiviert sozusagen. Ne? Es muss ja irgendwie interagieren. Der Glaube ist, Jesus lebt in jedem von uns, aber er ist ja auch eins. Ne? Also es ist ja eine Verbindung da, eine geistliche zwischen uns. Auch wenn wir alles Individuen sind, aber es ist ja ein ganz starkes Band da in Christo. Wir sind ja alle in Christo, wir sind ja alle der Leib von Jesus. Ne? Und kann man machen, aber auf die Dauer, ich würde es nicht empfehlen. Ne? Genau. Naja, okay, vielleicht nochmal zum Abschluss. Allein geht man ein, ja. Die Kohle verliert irgendwann ihre Energie, ne? Nur wenn die anderen, ja, diese ganzen Bilder kennt ihr. Das biblische Bild finde ich auch eigentlich noch am stärksten mit dem Leib, wo kein Glied sagen kann, ich brauche den anderen nicht und so. Es ist ein Interagieren, ja, und das ist eigentlich auch was Tolles. Das Einzige, was uns daran nervt, sind unsere Überreste vom alten Menschen, die wir jetzt gemeinsam auch ablegen und Neues anziehen. Aber eigentlich ist es was Wunderbares, ne? Ja, okay, gut. Spannend, wie gesagt, dass der Jakobus damit schließt. Ja, entweder ihm ist Papier ausgegangen für einen vernünftigen Abschluss, ne? Oder er wollte das unbedingt noch sagen, weil das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Genau, das vermute ich mal eher. Und damit auch so ein bisschen so seine ganzen Tipps zum Abschluss bringt. Genau. Okay. Schön, dass ihr dabei wart, auch so zahlreich. Ja, fand ich ganz toll. Ich sehe auch an euren Gesichtern irgendwie starkes Interesse. Genau, nehmt euch noch ordentlich Papier mit, falls ihr noch nicht habt. Genau, ich kann euch, wer das will, kann ich das auch digital zuschicken. Da müsst ihr mir eine E-Mail schreiben, dann hänge ich euch das an. Und ich kann einfach nur zum Schluss Mut machen, bleibt da mal dran. Wir haben so viele Dinge, auch so, die eigentlich sehr krass in unseren Lebensstil gehen wollen, nur so angerissen und jetzt mal ein bisschen theoretisch behandelt und ein bisschen diskutiert. Und das ist ja eigentlich nicht, was der Jakobus will. Das haben wir ja gelernt. Das ist ja jemand, der möchte, dass das Lebensstil wird. Und da braucht man ein bisschen mehr als 4 Bibelabende, würde ich mal behaupten. Da braucht es ein Dranbleiben, ein Verinnerlichen, ein Miteinander, das Entdecken, vielleicht nehmt ihr das auch mal mit in Kleingruppen oder Familienähnliches und bleibt da noch weiter dran, euch damit auseinanderzusetzen. Ja, also es gab viel krasse Worte vom Jakobus, ne? Herausfordernde Worte, die tun ja aber auch mal gut, die bringen einiges uns zum Nachdenken und ich hoffe, ja, ihr konntet das alles gut verkraften und mitnehmen. Und ja, wünsche mir, dass es Frucht bringt. Genau. Danke, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch. Okay, noch einen schönen Abend und wann die nächsten Bibelabende dieser Art kommen, erfahrt ihr dann im Gottesdienst oder in der Donnerstagsmail. Genau. Okay.